Dieses Jahr im Februar war ich in der Ukraine. Und auf Missionsreisen ist es nicht immer ungefährlich. Und gerade im Kriegsgebiet. Und habe dieses starke Erlebnis gehabt, wo es in der Nacht in Odessa einen Luftalarm gab. Ne? Bomben flogen. Und ich hatte so einen tiefen Frieden. Ich wusste gar nicht, was muss ich jetzt machen? Muss ich aufstehen? Irgendwo hinfliehen? Welche Bunker? Ich weiß es nicht. Ich habe mich umgedreht und weiter geschlafen einfach. Und habe gemerkt, das ist übernatürlich, das ist nicht menschlich, nicht logisch, nicht normal, dass du irgendwie merkst, da ist so ein göttlicher Friede und du kannst ruhig schlafen, obwohl Gefahren drohen. So ist es, wenn wir mit Gott an der Grenze sind und normalerweise könnte Peter eingezogen werden in die Armee, aber Gott versteckt dich und ja, du kannst ein- und ausreisen und deine Familienangehörigen sehen und so weiter. In der Ukraine hatte ich auch einen Arzt mit. Und dieser Arzt hat die Leute untersucht, Ultraschall gemacht und so weiter und konnte vielen Leuten einfach auch Entwarnung geben. Es ist alles gut, körperlich bist du gesund und hat gebetet, dass die Ängste weggehen. Oft sind auch körperliche Beschwerden psychosymptomatisch, ne? Und so, ich glaube, er hat mehr für die Leute gebetet und sie bestätigt in ihrer Gesundheit, als dass er irgendwas feststellen konnte. Und das kann man sich vorstellen, so im Kriegsgebiet, ne? Und dann den letzten Abend, bevor wir am nächsten Morgen die Rückreise antreten sollten, habe ich gesagt, also wenn wir schon hier sind, oder er hat das eigentlich sogar angeboten, wenn du möchtest, ich kann dich auch untersuchen, so ein Check-up, Ultraschall. So, ich bin relativ gesund, Gott sei Dank, und selten bei Ärzten, aber naja, bei der Gelegenheit machen wir das mal, ne? Und dann so alles gut, 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 Schilddrüse gut und so weiter. Und dann stellte in der Blase Steine fest. Er sagt, ja, das ist jetzt noch nicht bedrohlich, das sind nur kleine Steinchen. Aber du solltest bei Zeiten etwas unternehmen. Und es gibt Medikamente, die du nehmen kannst. Du musst ein Jahr lang sie einnehmen und dann lösen sich, oder im besten Fall lösen sich die Steinchen ab, auf und werden auf natürlichem Wege rausgespült. So, okay, ist ja alles nicht so schlimm. Aber habe mich auch daran erinnert, was Tobi durchgemacht hat, als er mit Steine hatte, Nierensteine oder Blasensteine. So, das muss ich da, glaube ich, schon ernst nehmen. So, zu Hause angekommen, habe mir die Medikamente verschreiben lassen und dann auch angefangen einzunehmen. Aber das muss man ein Jahr lang einnehmen. Und er hat gesagt, so in einem Dreivierteljahr kannst du nochmal kommen, dann untersuchen wir nochmal, oder in einem Jahr dann, ne, nochmal, schauen wir mal. Nicht bedrohlich, nicht gefährlich, aber du solltest was machen. So, ich habe das keine 2 Wochen durchgehalten, einfach weil ich nicht so diszipliniert bin und Medikamente auch nicht mag. Und dann waren die nächsten Reisen und irgendwie, ich habe es irgendwie nicht geschafft, die einzunehmen. Bin aber trotzdem in einem Dreivierteljahr zu ihm zur Untersuchung gekommen. Und er hat festgestellt, dass die Blasensteine nicht mehr da sind. Die sind einfach weg. So, also medizinisch passiert das nicht in 1 bis 2 Wochen Einnahme. Aber Gott ist treu und hat gnädigerweise einfach geheilt. So, Gott ist mein Arzt. Ja. Gut, dann möchte ich eine Botschaft teilen, so direkt zum Jahresende, etwas, was wirklich in meinem Herzen brennt. Wir haben die letzten Wochen über diese 3 Themen gesprochen. Jesus ist gekommen, Jesus ist da und Jesus kommt wieder. Und wir leben in diesem Spannungsfeld von schon jetzt ist das Reich Gottes da, schon jetzt ist Jesus da, schon jetzt sind wir errettet und gehören zu ihm. Und doch steht noch was aus. Es kommt der Tag, wo alle Tränen, alle Schmerzen, alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Kriege, alles zu Ende sein wird. Und wir werden bei Gott sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. In dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Und heute möchte ich darüber sprechen, bis Jesus wiederkommt. Was sollen wir tun? Wie sollen wir in dieser Zeit leben? Und das Gute ist, die Bibel gibt uns wirklich handfeste, klare Anweisungen, sehr praktisch, wie wir leben sollen in dieser Zeit. Und ja, das möchte ich uns so mitgeben. Die nächste Bibelstelle zeigt uns, was uns erwartet, was unsere Zukunft bei Gott ist. Wenn der Tag gekommen ist, wenn Jesus gekommen ist und alles neu gemacht hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Offenbarung Kapitel 21, da wird es beschrieben und dann wird da gesagt, dass wir leben werden in dem neuen Jerusalem, nicht in dem Jerusalem in Israel, wo viele Spannungen und Ungerechtigkeit und Kämpfe und kriegerische Auseinandersetzungen gibt, sondern ein neues Jerusalem, was wie eine Braut zu uns auf diese Welt kommen wird. Und wir selber werden Teil dieser Braut sein. Wir werden ein großes Fest feiern. Jesus selbst, unser Bräutigam, wird uns entgegenkommen und wir werden ihm entgegeneilen. Und wir, das sind die Gläubigen, die an Jesus Christus als ihren Retter und Herrn glauben. Wir sind gemeinsam die Braut von Jesus Christus. Die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu, die Gläubigen zusammen. Wir sind die Braut Jesu und wir gehen ihm entgegen. Und dann wird es so sein, wie hier beschrieben, Gott wird in ihrer Mitte sein. Kannst du dir das vorstellen? Du wirst Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wird dich umarmen und du wirst seine Liebe, seine Gegenwart genießen und du wirst diesen Moment für immer festhalten wollen. Und die gute Nachricht ist, das wird ewig so sein. Gott wird bei uns wohnen und wir werden bei ihm sein. Und dann steht geschrieben, was passieren wird. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn das war früher. Das wird in der Zukunft nicht mehr sein, wenn wir bei Gott in seiner Herrlichkeit, in der Ewigkeit sein werden. Amen. Das ist unsere Zukunft bei Gott. Halleluja, sagt jemand. Seid ihr wach? Aber in der Zwischenzeit gibt es noch einiges an Auseinandersetzungen und Kämpfen. Und ich möchte mit euch einen theologischen Exkurs wagen. Vielleicht kann das im Livestream, hört ihr mich? Im Livestream kann das gerne auch groß gemacht werden, damit das alle auch nochmal sehen können. Das kommt jetzt ganz kurz, ein bisschen Theologie. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse und Sichtweisen, wie das laufen wird in dieser Endzeit. Und die Bibel gibt uns einige Hinweise, allerdings keine haargenaue und klare Anweisung, wie alles sein wird. Klar ist nur, Jesus kommt wieder. Eschatologie nennt man das in der Theologie, Lehre von den letzten Dingen. Und da gibt es die eine Erkenntnis, man nennt das Amillennialismus. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde und das Millennium, das tausendjährige Reich, ist symbolisch gemeint, nicht unbedingt chronologisch, also diese tausend Jahre, sondern das ist symbolisch gemeint. Und da wird es so verstanden, es ist keine wörtwörtliche Sache, aber die Herrschaft von Jesus Christus wird in einem Prozess realisiert, mehr und mehr. Und das Reich Gottes ist bereits schon gekommen, als Jesus in diese Welt kam und am Kreuz das Erlösungswerk vollbracht hat. Wir leben jetzt schon in diesem Reich Gottes und wir leben jetzt schon in diesem Millennium, in diesem tausendjährigen Reich. Und dann kommt der Tag, wo Jesus Christus wiederkommen wird und dann kommt die Vollendung aller Dinge und wir werden in Ewigkeit bei Gott sein. So, das ist die eine Sichtweise und hier wird es, genau, das ist die eine. Die nächste, Postmillennialismus, auch ein bisschen ähnlich, da wird es so verstanden, das Zeitalter der Gemeinde hat angefangen mit Jesus Christus, seinem Kommen in diese Welt und dann dem Erlösungswerk am Kreuz und Pfingsten ist die Gemeinde geboren. Das Reich Gottes erfasst die Welt immer mehr, auch wieder progressiv, immer mehr. und mündet im Millennium, mündet in diesem tausendjährigen Friedensreich laut Offenbarung Kapitel 20, wo Gott regieren wird und wir mit ihm. Und die Wiederkunft Jesu und das Endgericht kommt dann danach. Die Zeit der großen Trübsal wird so gedeutet, dass das schon in der Vergangenheit liegt. Und zwar etwa 70 nach Christus, zur Zeit von Nero. Das ist auch eine Auslegungsvariante. Allerdings, unsere Geschwister in Nordkorea glauben nicht an diese Variante, weil für sie ist jetzt die härteste Christenverfolgung nicht weniger schlimm als zur Zeit von Nero. Okay, na, so. Und dann gibt es die dritte Variante, Prämillennialismus. Und da wird es so gedeutet, wir leben als Gemeinde in diesem Zeitalter der Gemeinden und die Trübsal steht der Welt und der Gemeinde noch bevor. Wird durch die Wiederkunft Jesu dann abgeschlossen sein. Also mit anderen Worten, wir leben schon mittendrin in einer Trübsalzeit und diese wird dann abgeschlossen sein, wenn Jesus kommt und wir als die Braut von Jesu ihm entgegengehen in der Luft. Ja, da sieht man, Christus kommt, aber die Gemeinde geht ihm entgegen. So, Entrückung und Wiederkunft Jesu sind nah beieinander. Jesus kommt und wir gehen ihm entgegen. Ne? Und dann kommt die tausendjährige Herrschaft Jesu Christi und es wird Frieden sein auf Erden. Danach wird der Satan losgelassen und schließlich endgültig überwunden. Das ist die Prämillennialismus-Auslegungsvariante. Und da gibt's auch nochmal so Abstufungen und Deutungsvarianten. Posttributionistischer Ansatz ist, die Entrückung der Gemeinde ist vor der großen Trübsal. Und wenn die Gemeinde entrückt ist und zum Herrn entgegengeht, dann wird's erst richtig schlimm werden. Und dann nach dieser Trübsalzeit, 3,5 Jahre, kommt die Gemeinde mit Jesus Christus in diese Welt und dann ist das tausendjährige Reich und letztendlich wird der Teufel dann gebunden in den Feuersee und die Ewigkeit beginnt. Und dann gibt es nochmal eine Abstufung, das ist die mittributationistische Ansatz. Das bedeutet, schon jetzt sind wir in der Verfolgung, also in der Zeit der großen Trübsal und mittendrin in dieser Trübsal wird Jesus wiederkommen und die Trübsalzeit wird dann zu Ende gehen und wir kommen dann als die Gemeinde Jesu zurück in diese Welt, tausendjähriges Reich und so weiter. Okay, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Ich persönlich von meiner Bibelerkenntnis tendiere zu dem Prämillennialismus, weil vieles dafür spricht, dass die Trübsalzeit schon jetzt da ist, in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, in welchem Fleck der Erde man lebt. Und zu jeder Zeit gibt es nicht nur Verfolgung, sondern auch Kriege und Naturkatastrophen und all das, was uns in Matthäus Kapitel 24 und in Lukas 21 berichtet wird. Und ich glaube, dass es eine Kulmination gibt und dass das Ganze nochmal und nochmal zunimmt und schlimmer wird, sowohl das Böse, was überhand nimmt, als auch die Entschlossenheit der Gemeinde und die Erweckung, das passiert alles gleichzeitig. Und wir werden ihm entgegengehen in der Luft, während Jesus zu uns kommt. Und dann kommt das tausendjährige Reich, das Endgericht und wir werden für immer und ewig bei Gott sein. Aber ich wollte das nur einmal zeigen, wer da tiefer einsteigen will und studieren will. Ich finde es letztendlich aber gar nicht so entscheidend, dass man genau weiß und begreift und versteht, wie das alles laufen wird am Ende der Tage. Entscheidend ist, dass wir bereit sind und dass wir in dieser Hoffnung leben, Jesus kommt wieder. Amen. Und jeder, der ganz genau behauptet, es zu wissen, ist für mich komisch. Weil Jesus selbst hat gesagt, keiner weiß Zeit noch Stunde, nur der Vater im Himmel, nicht mal der Sohn Gottes, als er auf Erden war, wusste wann und wie genau, sondern der Vater im Himmel. Aber das, was wir wissen müssen, das ist uns offenbart worden. So, und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Die Leiden der Endzeit werden beschrieben in Matthäus Kapitel 24, Lukas 21, aber auch im Propheten Daniel und im Thessalonicher Brief, im Buch der Offenbarung auch ganz viel. Ich fokussiere mich im Wesentlichen auf die Reden von Jesus. Und Jesus beschreibt hier und sagt, es wird die Zeit kommen, wo große Verführung sein wird, Täuschung, Lügen, mit anderen Worten, ganz viel Fake News. Und du kannst dich nicht verlassen auf die Nachrichten, die du in der Tagesschau oder sonst irgendwo liest oder hörst. Du kannst dich nicht verlassen auf das, wo ja vielleicht auch auf in sozialen Medien gepredigt wird und so weiter. Du musst in der Lage sein, prüfen zu können, was ist wirklich Wahrheit, göttliche Wahrheit und was ist Fake News, sowohl in den alltäglichen Nachrichten als auch in geistlichen Dingen. Du musst in der Lage sein, unterscheiden zu können, weil wir leben und immer mehr in einer Zeit großer Verführung, Täuschung, Lügen und Desinformation. Das Zweite, was beschrieben wird, ist Kriege, Unruhe und Angst vor Kriegen. Und das ist alltägliche Gegenwart in unterschiedlichen Ländern und die Häufigkeit nimmt zu. Der Krieg in der Ukraine, schon schlimm genug. Und dann kam dieses Jahr noch der Krieg in Israel und Palästina dazu. Und wir stehen wie ohnmächtig da und wissen nicht, was wir machen sollen und können und manchmal nicht mal so richtig, wie wir beten sollen. Und dann kann es auch schnell passieren, dass uns die Angst packt. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Das sollte uns letztlich nicht erschrecken. Hungersnöte, Seuchen, Naturkatastrophen, im Moment Überflutungen in Teilen Deutschlands, die Corona-Pandemie vorher und so gibt es ganz viel weltweit Hungersnöte, Seuchen, Naturkatastrophen. Alles das wird beschrieben in diesen zwei Kapiteln der Endzeitreden von Jesus. Flucht, Vertreibung und Suche nach Zuflucht wird da sein. Wir leben in einer Zeit, wo wie nie zuvor große Fluchtwellen da sind auf der ganzen Welt. Manchmal kriegen wir das ein bisschen stärker zu spüren und hören das in den Medien. Dann kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr so viel davon hören, aber es wird nicht weniger. Weltweit gibt es immer mehr Leute, die kein Zuhause mehr haben und auf der Suche nach Zuflucht sind. Verfolgung aufgrund des Glaubens gibt es weltweit und nimmt zu. Ich habe schon ein Land genannt, wo das ganz gewaltig ist, aber auch in vielen anderen Ländern ist Christsein, so wie wir es hier kennen, so wie wir es erleben, nicht im Traum denkbar. Sondern Christsein bedeutet, es kann jederzeit zu Ende gehen, weil das ist verboten, das wird strafrechtlich verfolgt. Und es wird gefoltert und da ist Todesstrafe drauf. Verfolgung aufgrund des Glaubens. Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Hass. Das wird auch beschrieben. Und wir leben in einer Zeit, wo das einfach auch zunimmt. Und wir auch gewarnt werden, dass wir wachsam sein sollen. Dass wir aufgrund der vielen Ungerechtigkeit nicht irgendwie einfach gleichgültig werden. Und da, wo Gleichgültigkeit ist, da ist auch schon Lieblosigkeit. Und bis das umschlägt in Hass, Egoismus und jeder denkt nur noch an sich. Und letztendlich ganz große Ratlosigkeit wird uns da beschrieben. Willkommen in der Welt, in der wir heute leben. Stimmt das? Also ich bin immer wieder an einem Punkt, wo ich so das Gefühl von Ohnmacht habe und denke, wie schmerzhaft, wie traurig. Gleichzeitig bin ich so dankbar, wir können zu Gott kommen, wir können beten und wir können alles Gott übergeben und wissen, Gott ist dennoch in Kontrolle und er hat das letzte Wort. So, und jetzt wird uns aber beschrieben, wie wir leben können sollen in dieser Zeit. Alles bis jetzt war Einführung. Römer Kapitel 8. Da wird das beschrieben, was übrigens in Matthäus 24 und Lukas 21 auch schon steht. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Wir leben in einer Zeit, wo wir zusammen mit der ganzen Welt wie in Geburtswehen sind und seufzen. Und manchmal nicht anders können, als ein Seufzer loszulassen und sagen, Herr, hilf. Herr, greif du doch ein. Wir wissen, dass jetzt schon Heilung unser Erbe als Gottes Kinder ist. Und doch ist noch viel Krankheit und Not da. Wir wissen, dass jetzt schon Gott da ist, uns beisteht, uns trägt. Aber doch fühlen wir uns manchmal überfordert und hilflos. Gott ist da, aber wir leben noch in einer Zeit der Auseinandersetzung, so wie eine Frau in Geburtswehen. Wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Und die Zeit der Auseinandersetzung, die Zeit des Leidens, die Zeit der Schmerzen wird ein Ende haben. Aber im Moment sind da noch Geburtswehen, wie bei einer Frau. Sie weiß, es lohnt sich durchzuhalten, weil sie liebt ihr Baby und sie will das Baby in dem Arm halten. Und sie geht durch diese Schmerzen mit dieser Hoffnung, ich werde das Baby im Arm halten. Und das gibt ihr Kraft. Und die Wehen werden stärker und sie werden häufiger. Und so ist auch die Zeit, in der wir heute leben. Die Ereignisse, die wir vorher angesehen haben, sie sind da. Sie nehmen zu, sie werden stärker und sie sind häufiger. Wir sind in einer Zeit der Geburtswehen. Ja, aber wie hier steht, wir warten auf die Verwirklichung dessen, was Gott verheißen hat. Jesus kommt wieder. Amen. So, und jetzt in dieser Zeit, ich habe das auf 5 Fingern zusammengefasst, worauf wir uns fokussieren können und sollen und dürfen und was uns wirklich auch hilft. Das Erste, und da nehme ich den kleinen Finger. Wir fühlen uns manchmal klein, hilflos. Angst überkommt uns. Und da sagt uns das Wort Gottes, hab keine Angst. Und das möchte ich dir, lieber Bruder, liebe Schwester, auch zusprechen. Hab keine Angst. Es gibt Grund, Angst zu haben, aber es gibt auch viel Grund, keine Angst zu haben, weil Gott mit uns ist. Amen. Wie wir auch heute gerade eben in den Erlebnisberichten und Zeugnissen gehört haben, wie Gott uns von unseren Ängsten befreit und wie er uns durchträgt durch diese Zeit der Geburtswehen. Matthäus 24, ihr werdet vor Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist noch nicht. Also Gott macht uns auch nichts vor. Es kommt und wir leben in dieser Zeit der Schmerzen, aber wir sollen nicht erschrecken. Und in Johannes 14 bereitet Jesus seine Jünger auch auf diese Zeit vor und sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und geht dann weiter und sagt, ich gehe zum Vater, um euch ein Zuhause bei Gott vorzubereiten. Und dann werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich, haltet fest. Und dann wird weiter gesagt, dass wir nicht als Waisenkinder zurückgelassen werden. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein, sondern ich sende den göttlichen Beistand, den Heiligen Geist. Und hier lesen wir weiter. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzagt nicht. Wir haben durch den Heiligen Geist in uns, als wir Jesus Christus als den Retter und Herrn unseres Lebens angenommen haben und ihm unser Leben anvertraut haben, ihm die Regierung, die Herrschaft unseres Lebens übertragen haben, dann hat er uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Der Heilige Geist in uns gibt uns dieses Zeugnis, diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist in uns ist wie so ein Siegel, wie so ein Stempel. Jesus kommt wieder und niemand und nichts kann uns aus Gottes Hand reißen. Wir werden für immer und ewig bei ihm sein. Das ist die Zusage. Wir dürfen eine Heilsgewissheit haben. Nicht ein Hoffen und Bangen, ob wir auch es schaffen werden bis zum Ziel, ob wir nicht irgendwie auf der Strecke bleiben. Nein, wir können diese Gewissheit haben, diese Sicherheit, diese Garantie. Jesus kommt wieder und ich werde dabei sein. Du auch? Diese Gewissheit darfst du haben. Du wirst mit Jesus zum Ziel kommen. Wir haben dieses Jahr einen Film hier gesehen, und zwar den von Philipp Mickenbecker, der im jungen Alter von 23, fast 24 Jahren sein Leben zu Ende gehen sah, aufgrund einer Krebsdiagnose, die sich dann bestätigt hat. Und letztendlich, er ist nicht geheilt worden auf dieser Erde, obwohl er gebetet, geglaubt und darauf vertraut hat, aber er ist geheilt im Himmel, wo es keinen Schmerz, kein Leid, keine Krankheit mehr gibt. Und zum Ende seiner Leidenszeit ist er zu dieser Überzeugung gekommen, okay, ich übergebe alles in Gottes Hand. Und das ist ein Statement von ihm. Ich weiß genau, wo ich nach dem Tod hingehe. Und ich weiß, dass Jesus noch viel krasser ist, als ich ihn mir vorstellen kann. Deswegen habe ich keine Angst. Auch im Angesicht des Todes können wir so sicher sein in Jesus, dass wir keine Angst haben brauchen. Amen. Also, das Erste, der kleine Finger. Hab keine Angst. Wir gehen zum nächsten Finger und da nehme ich jetzt den Daumen. Kopf hoch, sagt uns das Wort Gottes in der Beschreibung dieser Endzeitereignisse, wo schlimme Dinge passieren, sagt Jesus uns in Lukas 21, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das ist so wie die schwangere Frau. Jetzt kommen die Wehen, wir fahren ins Krankenhaus, jetzt erst recht. Allen Mut zusammennehmen und pressen. Das Baby kommt bald. Die Erlösung naht. Die Schmerzen werden bald vorbei sein. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Und so ist es, wenn diese ganzen Schreckensereignisse kommen, ruft uns das Wort Gottes auf, dass wir unseren Kopf nicht in den Sand stecken, sondern Kopf hoch. Richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, die Erlösung naht. In Vers 31, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wir brauchen diese Zukunftsperspektive, auf die wir zugehen. Das gibt uns Mut und Kraft, durchzuhalten. Und in Römer 8, Vers 37, aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In all dem was? Wenn Leid, Verfolgung, Folter da sein wird, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wir überwinden mit Jesus Christus alles Leid, allen Schmerz, alle Ungerechtigkeit, alle Lieblosigkeit, alle Gefahren, alle Kriege, alles das können wir und werden wir überwinden in Jesus Christus und durch ihn. Deswegen Kopf hoch. Amen. Möchtest du das mal machen, so wie du gerade sitzt? Kopf hoch. Denk dran, Kopf hoch. Gottes Wort sagt dir, Kopf hoch. Ganz praktische Anweisung. Die nächste, und da möchte ich den Ringfinger nehmen. Weil der Ringfinger mit dem Ring da drauf bezeugt, zu wem ich gehöre. Es gibt nur einen Ring, der ganz genauso ist. Und da steht mein Name drin. Und in meinem Ring steht ihr Name drin. Und in meinem Fall ist es die Kerstin. Und das ist wie so ein Zeichen der Treue. Egal wo ich bin, egal welche Verführungen da sind, ich trage den Ring und erinnere mich mir selber das so. Ich habe entschieden, ich habe zu dieser Frau ein Ja fürs Leben gesagt und ich werde ihr treu bleiben. Und so haben wir ein Ja fürs Leben zu Jesus Christus gesagt. Und wir wollen und wir werden ihm treu bleiben. Denn auch er ist und bleibt uns treu. Übrigens selbst dann, wenn wir untreu werden sollten. Er ist für immer treu, haben wir heute auch gesungen. Und dieser Ringfinger soll uns daran erinnern, dass wir uns zu Jesus bekennen. Dass wir Jesus bezeugen. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Also wir sollten nicht irgendwie wie gelähmt dastehen, hilflos in Bezug auf die Endzeit, sondern wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, die gute Botschaft von der Rettung in Jesus Christus in diese Welt hineinzutragen. Botschafter des Evangeliums zu sein. Ich war vor kurzem im September, glaube ich, auf einem großen evangelistischen Event, Hope Festival, mit Franklin Graham, dem Sohn von dem berühmten Evangelisten Billy Graham. Und ich war eingeladen, weil ich da übersetzt habe ins Russische. Es war eine Riesenveranstaltung mit mehreren tausend Leuten. Und dann gab es im Vorfeld so ein Treffen, in ein kleines Pastorentreffen hieß es. Und dann waren da 200 Pastoren mit Franklin Graham. Und er stand dann vorne und hat uns etwas mitgeteilt. Und das hat mich total berührt. Und er hat gesagt so, die Botschaft, die wir bringen, ist für die Menschen in dieser Welt natürlich gesehen nicht so attraktiv, weil wir den Menschen erklären, dass sie sündig sind und ohne Christus für immer verloren gehen. Und das ist nicht attraktiv, jemandem zu sagen, du bist in einem nicht guten Zustand und ohne Christus bist du verloren. Du bist sündig vor Gott. Und das in aller Klarheit zu tun, natürlich gleichzeitig auch den Ausweg aufzuzeigen und zu sagen, in Jesus Christus ist Vergebung von Schuld und ewiges Leben. Willst du dieses Angebot annehmen? Willst du Jesus als deinen Retter und deinen Herrn annehmen? Das ist alternativlos. Wir haben eine Botschaft, die ist irgendwie, also da scheiden sich die Geister. Und doch ist es so, diese Botschaft ist so voller Kraft, dass da, wo wir das Evangelium von Jesus Christus in aller Klarheit predigen, da kehren Menschen um zu Jesus Christus. Sie empfangen Hoffnung, Leben, ewiges Leben. Und ich will nichts anderes predigen als nur das Evangelium von Jesus Christus. Und in einer Zeit, in der wir heute leben, wo eine Rekonstruktion oder sogar Dekonstruktion des Glaubens betrieben wird und es irgendwie heißt, irgendwie sind wir doch pauschal alle gerettet durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es braucht nicht mehr dieses persönliche im Glauben annehmen. Es braucht nicht mehr das Bekennen von Schuld und dass man den Leuten sagt, dass sie sündig sind vor Gott. Irgendwie am Ende des Tages wird alles wieder gut. Und das ist eine Täuschung, das ist eine Lüge des Teufels, denn Jesus lädt uns ein mit ausgebreiteten Armen am Kreuz, aber wir müssen das Angebot schon auch noch annehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die rettende Botschaft von Jesus Christus bekannt machen und das Volk bringen, dass wir mutig und klar Jesus Christus bekennen. Und in dieser Evangelisationsveranstaltung kam man dann beim Aufruf, wo er so wirklich einfach sehr klar das Evangelium gepredigt hat und die Verlorenheit des Menschen ohne Gott sehr deutlich dargestellt hat, aber also die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, aber auch die Einladung, zu Jesus zu kommen, sich seines Heils sicher zu werden und ewiges Leben zu empfangen. Hunderte von Menschen kamen nach vorne, weil sie ihr Leben Jesus geben wollten. Und das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Und das ist, weil das Evangelium Kraft hat. Darum ist es gut, dass wir mutig und klar Jesus Christus bekennen. Dass wir uns nicht irgendwie dafür schämen, Ich schäme mich des Evangeliums nicht, hat Paulus gesagt, denn es ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Wir dürfen mutig Jesus Christus bekennen und das Evangelium bekannt machen. Lukas 21 steht sogar, oh, das wird, also diese Endzeitdinge, die Verfolgung, die kommen wird, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Selbst in Zeiten der Verfolgung ist das die Gelegenheit, Jesus Christus zu bezeugen. Schauen wir uns doch die ersten Jünger an, wie mutig sie Jesus bezeugt haben. Sie haben ihr Leben dafür geopfert, aber sie sind treu geblieben. Und das ist so wichtig in dieser letzten Zeit, in der wir leben, dass wir an den Ringfinger denken. Wir gehören zu Jesus Christus und wir bleiben ihm treu. Wir werden uns zu ihm bekennen, wir werden ihn bezeugen, wir werden ihn bekannt machen. Und jeder von uns hat ein Zeugnis. Hast du Jesus erlebt? Dann kannst du das bekannt machen, dann kannst du erzählen und vorleben, wie du an Jesus Christus glaubst und ein Leben mit Gott lebst. Wie du eine Gewissheit des ewigen Lebens hast und angstfrei leben kannst in dieser Zeit. Das ist auffällig in dieser Welt, wenn wir angstfrei leben, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Amen. So, der Evangelist in mir möchte weiter über diesen Punkt reden, aber ich muss weitergehen. Der nächste Finger, wir haben 5 Finger. Baue auf Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Glaubensfundament aus dem Wort Gottes beziehen und nicht aus vielen Botschaften, die wir in den sozialen Medien vielleicht hören oder irgendwelchen Meinungen und Theorien, sondern wir brauchen ein gutes Fundament aus dem Wort Gottes. Denn das, was Gott sagt, das wird in Erfüllung gehen. Was er uns zugesagt hat, dafür verbürgt er sich. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es ist so wichtig, dass wir uns vom Wort Gottes ernähren, dass wir uns damit beschäftigen. In Johannes 8 steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit des Wortes Gottes macht uns frei von Täuschung, von Lüge, gibt uns Durchblick und gibt uns wirklich Kraft, in dieser Zeit zu leben. Es ist wie Brot zum Leben. Es ist Nahrung für unsere Seele, für unseren Geist. Das ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. In der Endzeitrede, ganz im letzten Kapitel, Offenbarung 22, sagt Jesus, macht euch bereit, ich komme bald. Glücklich ist, wer sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet. Glücklich werden wir sein, wenn wir uns nach dem Wort Gottes richten. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie viel Gottes Wort nimmst du zu dir täglich oder wöchentlich? Wenn das nur die Predigt am Sonntag ist und das vielleicht auch noch nicht mal jede Woche, das ist zu wenig. Du brauchst mehr Gottes Wort. Du brauchst täglich Gottes Wort. Und das Gute am Wort Gottes ist, es ist lebendig. Es kann uns manchmal auch trocken und langweilig erscheinen. Aber es ist so wichtig, dass wir beten, Heiliger Geist, schließe mir das Wort Gottes auf. Rede du zu mir, während ich die Bibel, das Wort Gottes lese. Und ja, ich bin schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und ich habe immer wieder Anfänge gemacht, oh, ich will die Bibel durchlesen. In einem Jahr durch die Bibel. Das ist immer wieder ein guter Vorsatz. Wir sind heute am 31. Dezember. Am 1. Januar machen sich viele Menschen gute Vorsätze. Aber meistens halten sie es nicht durch. Ich möchte euch einen Bibelleseplan empfehlen, den ich selber gerade entdeckt habe und gerade lese. Dieser Bibelleseplan ist chronologisch. Du kannst regelmäßig das lesen und du kannst viel Gewinn daraus ziehen. Ich habe das selber jetzt schon fast 2 Monate, dass ich das tatsächlich fast jeden Tag lese, beziehungsweise mir vorlesen lasse. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Wenn du eine Bible-App hast, dann kannst du die Hoffnung für alle einschalten oder auch eine russische Übersetzung. Und du kannst dir die langen Kapitel 1. Mose und 2. Mose einfach mal hintereinander vorlesen lassen. Und dann kannst du das abhaken. Du musst nicht sofort alles verstanden haben, aber du musst dich davon nähren. Und der Heilige Geist wird das Wort Gottes in dir lebendig machen. Manchmal ist es nur ein Wort oder eine Aussage, die plötzlich in dir so richtig lebendig wird, die dich anspricht, die dich nicht mehr loslässt. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Ich habe diese Bibellesepläne mitgebracht, habe einige hier ausliegen, andere dort am Infotisch. Nehm das mal mit. Was ich an diesen Bibelleseplänen so toll auch finde, ist, dass es so chronologisch aufgebaut ist. Also nicht einfach nur die Bibel durchlesen, sondern da werden die Parallelstellen auch immer an den Tag rangezogen, so du gehst mit den Ereignissen mit. Sehr zu empfehlen. Hey, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, für uns alle als Gemeinde, für das neue Jahr, wie wäre das, wenn wir in einem Jahr durch die komplette Bibel gehen? Nicht nur, um da durchgehetzt zu sein, sondern dass wir lernen, uns mit dem Wort Gottes täglich zu beschäftigen. Amen. Ja, das ist für mich der große Finger, weil alles wird vergehen, aber das Wort Gottes bleibt. Ja. Und dann gibt's noch den Zeigefinger und auf dem komme ich auch noch zu sprechen und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Sei wachsam und bete. Matthäus 24, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wachsam bedeutet, in dieser Haltung zu leben, Jesus kommt wieder, jederzeit. Ich lasse mich nicht einfach gehen und lebe nicht einfach nur so in den Tag rein, sondern ich lebe im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, im Bewusstsein, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin wachsam, auch was die ganzen Ereignisse um mich herum sind. Nicht sie bestimmen mich, sondern das, was Gott sagt, bestimmt mein Leben. Und wir können wach sein, indem wir beten. Und es ist wunderbar, auch das Wort Gottes zu beten. Wenn du Bibel lesen und Gebet verbindest, Gott spricht zu dir durch sein Wort und du sprichst zu ihm durch dein Gebet. Jesus selbst hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Und so werden wir ab morgen, also ab 1 Uhr heute Nacht, mit dem Gebet beginnen in unserem Gebetsraum und dann in Stundenschichten eine ganze Woche lang, Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht, hier hinkommen, um zu beten. Du kannst dir eine Stunde oder zwei reservieren, buchen und hierher kommen und Zeit mit Gott verbringen, gleich am Anfang des Jahres und sagen, Herr, sprich zu mir, denn ich bin dein Kind und ich will hören, was auf deinem Herzen ist, was du für mich vorbereitet hast. Ich gebe dir dieses Jahr hin und ich will mit dir durchs Jahr gehen. Und dann schlägst du die Bibel auf und du liest das Wort Gottes und Gott redet mit dir. So, es ist so wichtig, dass du ein Gebetsleben kultivierst. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, Lukas 21, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. Also wir können beständig in einer Haltung des Gebets leben. Immer diese Verbindung mit Gott. Wir können in Sprachen des Heiligen Geistes beten. Wir können in Gedanken mit Gott verbunden sein. Gebet ist nicht nur etwas auswendig Gelerntes, nicht immer nur das Vaterunser hoch und runter beten, sondern Gebet ist Beziehung zu Gott. Gebet ist, Herr, hier bin ich. Sprich zu mir. Was ist auf deinem Herzen? Gebet ist, Gott offenbart uns das, was auf seinem Herzen ist, legt es in unser Herz hinein. Wir sprechen aus und Gott streckt seinen mächtigen Arm aus und tut, was er verheißen hat. Es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Es kommt von Gott in unser Herz hinein. Wir bringen es zu ihm zurück und Gott antwortet auf unsere Gebete. Es ist eine Partnerschaft mit Gott. Und beten lernt man, indem man betet. Und ich möchte euch einladen, wirklich in dieser Gebetswoche eine Zeit, eine Stunde oder zwei oder Stunden Schichten für euch zu reservieren, hier hinzukommen, die Gebetsfackel zu übernehmen und die nächste Stunde mit Jesus zu verbringen. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen im Gebet? Jesus möchte dir begegnen. Beten lernst du, indem du betest. Amen. Und dann geht's ja auch weiter. Wir werden hier bald die Bielefelder Gebetstage haben, wieder bei uns. 3 Tage hintereinander kommen die Christen der Stadt zusammen, um zu beten, vor dem Thron Gottes zu sein und Gottes Herz zu berühren, in seiner Gegenwart zu sein. So, Gebet soll nicht irgendwie eine Last sein, sondern eine Freude. Jesus hat gesagt, ich will sie erfreuen im Haus des Gebets. Er will uns begegnen. Okay, jetzt kommt die ganz kurze Zusammenfassung. Kriegen wir es hin? Diese 5 Finger. Der kleine Finger. Hab keine Angst. Wir haben Grund, furchtlos zu sein. Wir müssen uns nicht fürchten, denn Gott ist treu. Mit ihm können wir durch dick und dünn gehen. Gut, der Daumen, wofür steht der? Kopf hoch, die Erlösung naht. Wir haben eine begründete Hoffnung in Jesus Christus. Amen. Kopf hoch. So, der Ringfinger, wofür steht der? Für die Beziehung mit Jesus, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir Jesus bezeugen in dieser Welt. Der Mittelfinger, der längste, wofür steht er? Alles wird vergehen, was bleibt?
Das Wort Gottes.
Baue auf Gottes Wort. Und der Zeigefinger, wofür steht der? Sei wachsam und bete. Und jetzt, wie wäre es, wenn wir das alles zusammentun? Zusammen. Allein geht man ein. Wir haben heute Zeugnisse gehört, wie wichtig war es, dass Menschen in der Gemeinde für Peter und Tamara gebetet haben und Worte von Gott mitgegeben haben. Und die Angst musste weichen. In der Bibel steht geschrieben, dass in der letzten Zeit der Teufel alles dran setzen wird, um das regelmäßige Opfer, den Gottesdienst, abzuschaffen. Aber gerade in dieser letzten Zeit, in der wir leben, wir brauchen einander, ihr Lieben. Verlasst und versäumt nicht die Gottesdienste, sagt uns das Wort. Hey, lasst uns all diese 5 Punkte zusammentun. Lasst uns zusammen und einander Mut machen, keine Angst zu haben. Lasst uns einander ermutigen, Kopf hoch. Lasst uns Jesus treu sein und ihn bekennen in dieser Welt, ihn bezeugen. Lasst uns das Wort Gottes lesen und lasst uns das auch zusammentun und lasst uns beten miteinander und füreinander und von mir aus auch durcheinander. Jesus kommt wieder. Lasst uns dieses Lied zusammen singen. Stehen wir dazu auf?